Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ein herzliches Willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Der Epheserbrief war es, der in den letzten Wochen hier im Mittelpunkt stand. Und ich habe diesen Brief des Apostels Paulus wieder neu lieben gelernt. Vielleicht geht es dem ein oder anderen von Ihnen auch so. Diesmal widmen wir uns den letzten Versen dieses herrlichen Briefes. Das sind die Verse 16 bis 24 im sechsten Kapitel. Ich freue mich schon darauf und finde es schön, dass Sie zuhören und so hoffe ich, viel gewinnen werden auf unserer letzten Etappe durch den Epheserbrief. Die christliche Gemeinde, das ist das zentrale Thema des Apostels Paulus in seinem Brief an die Gemeinde im Großraum Ephesus. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott die christliche Gemeinde erdacht. Durch den Tod Jesu wurde sie teuer erkauft und der Heilige Geist rief die Gemeinde Jesu ins Leben und wirkt in ihr. Sie hat also eine direkte Berufung aus dem Himmel von Gott selbst. Davon sprach Paulus in den ersten drei Kapiteln seines Briefes an die Epheser. Im zweiten Teil des Briefes, von Kapitel 4 bis 6, schreibt Paulus, wie die Gemeinde Jesu hier und heute in dieser Welt lebt und wie sie sich verhält. Dabei geht es auch um das praktische Verhalten jedes einzelnen Christen in seinem Alltag. Paulus erläutert, dass die Gemeinde und jeder einzelne Christ durch den Glauben an Jesus ein neuer Mensch wurde. Und der neue Mensch legt nun den alten Lebenswandel ab und er übt das neue Leben ein. Das ist ein lebenslanger Prozess, siehe Kapitel 4. Weiter schreibt Paulus, die Gemeinde ist auch die Braut Jesu, die für ihren Bräutigam im Licht lebt, Unzucht und Unreinheit meidet und ihr Leben weise führt, siehe Kapitel 5. Und schließlich beschreibt Paulus die Gemeinde und die Menschen, die an Jesus glauben, als Kämpfer. Denn die christliche Gemeinde hat einen Feind, den Fürsten, der zwischen Himmel und Erde herrscht, nämlich den Teufel mit seinen bösen Geistern, den geistigen Mächten der Finsternis. Der Feind ist ein Geist, böse und listig, und er greift die Gemeinde und die Christen an. Für diesen Kampf rüstet Gott seine Gemeinde gut aus. Es sind geistliche Waffen, die uns Gott an die Hand gibt, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, schreibt Paulus. Es ist ein geistlicher Kampf, und dazu brauchen wir eine geistliche Ausrüstung, und Gott gibt sie uns. In Kapitel 6, in den Versen 10 bis 15, fordert Paulus die Christen in der römischen Provinz Kleinasien auf, »Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke«. Die Christen in Ephesus und auch wir können durch die gewaltige Macht Gottes stark werden. Und so können wir im Kampf gegen den Feind Gottes bestehen. In seiner Macht stellt Gott uns eine komplette Ausrüstung zur Verfügung, um für den geistlichen Kampf gegen die Machenschaften des Teufels gewappnet zu sein. Und nun gilt es, die geistliche Waffenrüstung zu ergreifen und anzuziehen. So sind Christen dem Teufel nicht hilflos ausgeliefert. Denn ihr Herr, Jesus Christus, ist mit ihnen. Und Jesus ist viel mächtiger als der Teufel, sehr viel mächtiger. Jesus steht uns mit seiner gewaltigen Macht zur Seite. Und er rüstet uns bestens aus, um von Satan nicht überwältigt zu werden. In der letzten Sendung haben wir schon einen Teil der Ausrüstung für den geistlichen Kampf kennengelernt. Da ist die Wahrheit Gottes, die Jesus selbst in Person ist. Und es kommt für uns darauf an, diese Wahrheit zu kennen. Dazu brauchen wir das Wort Gottes, die Bibel, die uns Gottes Wahrheiten offenbart. Das zweite, von dem Paulus schreibt, ist die Gerechtigkeit Gottes, die er uns schenkt. Diese Gerechtigkeit schützt uns wie ein Brustpanzer. Allein aus Gnade wurden wir errettet aus unserer Gottesferne. Und diese geschenkte Gerechtigkeit versöhnt uns mit Gott ein für allemal, wie sehr der Teufel das auch in Frage stellen mag. Und schließlich sprach Paulus davon, dass Christen auf dem sichersten Fundament stehen, das es gibt, auf Jesus Christus. Wie gute Schuhe einem Soldaten guten Halt geben, so gibt Jesus uns einen sicheren Stand, so dass der Satan uns nicht zu Fall bringen kann. Das sind gute Nachrichten. Jetzt will ich Ihnen die übrige Ausrüstung vorstellen, mit der Jesus uns schützt. Ich lese aus dem Brief an die Christen der Großstadt Ephesus, Kapitel 6, die Verse 16 bis 18. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Die Ausrüstung, die Gott für seine Gemeinde bereithält, ist eine geistliche Rüstung. Denn Christen stehen einem feindlichen Geist gegenüber, der sie angreift. Es ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Es ist ein geistlicher Kampf. Und der erfordert geistlichen Schutz und geistliche Waffen. Satan selbst beschreibt im Buch Hiob, wie Gott die Seinen schützt. Er sagt zu Gott, hast du selbst nicht Hiob und sein Haus und alles, was er hat, rings umhegt? Auch uns, die wir an Jesus glauben, beschützt Gott, und zwar durch die geistliche Rüstung, die er für uns bereitstellt. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, so übersetzt die Elberfelder Bibel wortgenau. Der Schild eines römischen Soldaten, den Paulus wohl vor Augen hat, schützt den Menschen vollständig, der dahinter stand. Das war der Schild der schweren Infanterie, der römischen Legionen, fast so groß wie eine halbe Tür. Der Glaube, so sagt es Paulus hier, und dabei meint er den Glauben an Jesus, der Glaube an Jesus schützt Christen vor der Hinterlist des Teufels, so wie ein römischer Legionär durch einen großen Schild geschützt war. Dabei meint Glauben in der Bibel Vertrauen. Wenn ich also darauf vertraue, dass ich bei Jesus sicher und geschützt bin, kann der Teufel mir nichts anhaben, auch wenn er versucht, mir etwas anderes einzuflüstern. Davon spricht Jesus auch im Johannesevangelium Kapitel 10. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Wer auf Jesus vertraut, an ihn glaubt, der kommt durch Jesus zu Gott. Deshalb sagt Jesus, ich bin die Tür. Im Gleichnis geht es um die Tür zu den Schafen, die von ihrem Hirten gut versorgt werden. Übertragen ist Jesus damit die Tür zu Gott. Durch den Glauben an Jesus trete ich sozusagen durch die Tür, die mich in die Gemeinschaft mit Gott bringt. So errettet der Glaube an Jesus aus der Trennung von Gott. Und wie schützt der Glaube? Wie schützt das Vertrauen auf Jesus vor dem Feind? Dazu Jesus: Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Der Glaube, das Vertrauen auf Jesus, ergreift sozusagen Jesus Christus wie einen Schutzschild. Und aus seiner Hand und aus der Hand des Vaters kann uns niemand reißen, auch der Teufel nicht. Paulus spricht in Vers 16 unseres Bibeltextes von den feurigen Pfeilen des Bösen. Der Teufel schießt sie ab, schnell und wütend. Ich erinnere mich an meine Schulzeit in der Oberstufe. Ich hatte einen ausgezeichneten Philosophielehrer, der in Deutschland studiert hatte. Ich war voller Respekt vor seinem scharfen Verstand, auch wenn ich anfangs noch nicht wusste, dass er seine Intelligenz manchmal auch gegen andere einsetzen konnte. Ich sah zu ihm auf. Doch ich erlebte auch, wie er mir in einer Diskussion den Boden unter den Füßen wegziehen konnte. Ich versuchte einmal im Unterricht, auf seine Argumente zu antworten. Doch ich hätte besser den Mund gehalten, denn er stellte mich ziemlich bloß. Und doch wurden wir Freunde. Oft gingen wir gemeinsam über das Schulgelände und diskutierten über meine Fragen, die ich ihm stellte. Diese Diskussionen brachten mein Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Bibel ins Wanken. Und schließlich betete ich zu Gott, »Herr, wenn ich der Bibel, deinem Wort, nicht glauben kann, dann will ich nicht Pastor und Prediger werden.« Daraufhin sandte Gott mir auf sehr wundersame Weise die Möglichkeit, den Vortrag eines Mannes zu hören, und ich denke, er war der brillanteste Mensch, den ich je gehört habe. Durch ihn bekam ich Antwort auf meine Fragen. Und ich begann zu lernen, immer wenn feurige Pfeile auf mich zukommen und ich keine Antwort weiß, dann ist es Zeit, den Schild des Glaubens zu ergreifen. Und seitdem handhabe ich das immer so. Dabei habe ich festgestellt, dass der Schild des Glaubens die Brandpfeile des Bösen jedes Mal ausgelöscht hat. Die Brandpfeile des Bösen kommen schnell und wutentbrannt auf uns zu, und sie werden immer wieder auf uns abgeschossen. Das Einzige, was sie unschädlich machen kann, ist das Vertrauen auf Jesus, das Paulus hier als Schild des Glaubens bezeichnet. Dieser Langschild war fast so groß wie eine halbe Tür. Die schwer bewaffneten Soldaten der römischen Legionen bildeten mit diesen riesigen Schilden eine geschlossene Kampfformation. So standen sie Schulter an Schulter geschützt hinter einer undurchdringlichen Wand aus Schilden, während der Feind alles auf sie schoss, was er nur hatte. Wenn der Feind dann nichts mehr zu verschießen übrig hatte, rückten die Soldaten vor, den sicheren Sieg vor Augen. So ähnlich können auch wir den Brandpfeilen des Teufels standhalten. Weiter schreibt Paulus den Christen in Kleinasien: und nehmt den Helm des Heils. Mit Heil meint Paulus hier die Errettung. Der Helm schützt den Kopf, und Gott richtet sich oft auch an den Verstand des Menschen. Immer wieder habe ich aufgezeigt, dass Gott das Herz des Menschen anspricht, wobei das Herz in der Bibel meist nicht den Sitz der Gefühle meint, sondern die Schaltzentrale im Inneren des Menschen, also den Sitz des Willens, wo ein Mensch Entscheidungen trifft. Doch Gott wendet sich ebenfalls an unseren Verstand. Im Jesaja-Buch lesen wir beispielsweise: so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Eure Sünden sind blutrot, und doch sollt ihr schneeweiß werden. Sie sind so rot wie Purpur, und doch will ich euch reinwaschen wie weiße Wolle. Und in der Apostelgeschichte wird berichtet: als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete: für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich widerrufen lassen. Paulus argumentierte offenbar vernünftig, als er zu Felix sprach, dem römischen Statthalter. Paulus richtete sich ebenso an den Verstand eines Menschen, wie er zu dessen Herzen sprach. Dazu noch ein Zitat aus dem Römerbrief: so kommt der Glaube aus dem Hören und das Hören aus dem Wort Gottes. Ein Theologieprofessor, der die Bibel nicht uneingeschränkt für Gottes Wort hielt, sagte einmal vor vielen Jahren, als ich Student war: der Glaube ist ein Sprung in die Dunkelheit. Ich behaupte, das ist nicht wahr. Gott fordert uns nicht dazu auf, einen Sprung in die Dunkelheit zu wagen. Tatsächlich sagt Gott zu uns: wenn es ein Sprung in die Dunkelheit ist, dann springe nicht. Gott will vielmehr, dass sie den Sprung ins Licht wagen. Gott gibt ihnen ein sicheres Fundament für ihr Leben, und das ist wirklich etwas Wunderbares. Jesus Christus ist das Heil, die Errettung für den sündigen Menschen. Dabei beschreibt das Wort Sünde zunächst einmal einen Zustand, in dem jeder Mensch geboren wird. Im Deutschen kommt das Wort Sünde ja von Sund, und das ist das Wasser, das eine vorgelagerte Insel vom Festland trennt. Und so versteht auch die Bibel die Sünde zunächst einmal als den Zustand des Menschen, der von Gott getrennt geboren wird. Das ist der natürliche Mensch, der Gott nicht kennt und der sich vor Gott verbirgt. Und aus dieser Trennung von Gott errettet uns Jesus. So erklärte es Gott schon Josef, dem Verlobten der Maria, die mit Jesus schwanger war: und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Schon vor seiner Geburt in Bethlehem war Jesus also dazu bestimmt, uns von unseren Sünden zu erretten. Paulus erwähnt den Helm aus der Waffenrüstung Gottes in Verbindung mit der Errettung aus der Trennung von Gott durch Jesus auch im 1. Thessalonicher Brief. Dort heißt es: wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf die Errettung. Oder, wie es in der Lutherbibel heißt, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Übrigens, alles, was Paulus im Epheserbrief bis hierhin von der Ausrüstung Gottes für den geistlichen Kampf genannt hat, dient dem Schutz, der Abwehr. Ist Ihnen das aufgefallen? Doch nun spricht Paulus sozusagen von zwei weiteren geistlichen Waffen, mit denen wir uns auch aktiv zur Wehr setzen können. Das erste ist das Wort Gottes, das Paulus das Schwert des Geistes nennt. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. So heißt es im Hebräerbrief. Jesus selbst ist das lebendige Wort Gottes. Mit dem geschriebenen Wort Gottes, der Bibel, wehrte er die Angriffe Satans ab, als dieser Jesus in der Wüste zur Sünde verführen wollte. In der Offenbarung des Jüngers Johannes heißt es deshalb auch, aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Mit diesem Schwert besiegt Jesus am Ende der Zeiten alle gottfeindlichen Mächte. Was ist dieses Schwert? Es ist das Wort Gottes. Wir brauchen dieses scharfe Schwert. Auch unser Mund soll Gottes Wort zitieren können. Denn Gottes Wort ist eine mächtige Waffe, mit der wir aktiv gegen die Angriffe des Feindes vorgehen können. Sie und ich dürfen, können und sollten Gottes Wort aktiv einsetzen gegen die heimtückischen Machenschaften des Teufels. Das zweite, von dem Paulus spricht, dass wir aktiv im geistlichen Kampf den Mächten der Finsternis entgegensetzen können und auch sollen, ist das Gebet. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist, so schreibt Paulus in Vers 18. Beten, geleitet vom Heiligen Geist, das heißt nicht, dass wir uns an Gott wenden mit unserer üblichen Einkaufsliste, auf der steht, was wir uns alles wünschen, sondern es meint, dass Sie und ich unseren Feind klar erkennen und dass wir uns fest zu Gott halten und damit das geistliche Rüstzeug ergreifen, das uns mit Jesus zur Verfügung steht. Wir halten uns an Gott selbst fest, denn das ist geistlich, damit wir erfüllt werden mit der ganzen Fülle Gottes. Paulus unterscheidet hier zwischen Gebet und Flehen. Gebet ist eher allgemein, Flehen ist konkreter und gezielter. Alles wirksame Beten ist ein Beten im Geist, ein Beten also, das vom Heiligen Geist geleitet wird und den Absichten und der Art und Weise des Heiligen Geistes entspricht. Paulus gibt uns nun ein Beispiel aus seinem eigenen Leben. Er bittet die Christen in der römischen Provinz Kleinasien, dass sie auch für ihn beten. Hören Sie dazu die Verse 19 und 20. Und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Und für mich, schreibt Paulus. Er bittet die Empfänger seines Briefes, von denen er die meisten wohl von seinem langen Aufenthalt in Ephesus gut kannte, auch für ihn zu beten. Paulus beendet seinen Brief nun, und dabei wird er ganz persönlich. Paulus saß in Haft, und er litt unter dem, was er einmal Pfahl im Fleisch nannte. Und doch bittet er nicht darum, dafür zu beten, dass sich seine Lage verbessern möge, sondern Paulus bittet seine geliebten Mitchristen, zuallererst dafür zu beten, dass er das Geheimnis des Evangeliums mutig bekannt machen kann. Das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, ist ein Geheimnis, das Gott im Alten Testament noch nicht so offenbar gemacht hat, wie es jetzt der Fall ist. Das Neue Testament enthüllt, dass Jesus Christus zur Sühnung aller Sünden starb, in ein Grab gelegt wurde und am dritten Tag vom Tod auferstand. Das ist das Evangelium und die Botschaft, die Paulus bekannt machte. Dessen Bote ich bin in Ketten, sagt Paulus in Vers 20 von sich. Er hat gerade eben von der geistlichen Kampfführung gesprochen. Und nun sehen wir, dass er den Angriff des Feindes genau in dem Moment erfährt, als er schreibt. Dass ich mit Freimut davon rede. Paulus bittet um Gebet, damit er die gute Nachricht von Jesus mit Freimut weitergeben kann. Dabei meint Freimut Redefreiheit oder Zuversicht. Und all das hat Paulus nicht von sich aus, sondern das muss Gott immer wieder neu schenken. Und deshalb bittet Paulus seine Mitchristen in Ephesus darum, genau dafür zu beten. Wir brauchen dieses Gebet auch, denn nur so können wir Jesus unerschrocken und zuversichtlich bekannt machen. Wie es Paulus selbst geht, davon schreibt er in den folgenden Versen. Ich lese die Verse 21 und 22. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch Tychikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn, den ich eben dazu gesandt habe zu euch, dass ihr erfahrt, wie es um uns steht und dass er eure Herzen tröste. Tychikus hatte auf seiner Reise zu den Christen in Ephesus nicht nur Paulus' Brief dabei, sondern auch persönliche Grüße von Paulus. Tychikus konnte aus erster Hand den geliebten Mitchristen in Ephesus berichten, wie es Paulus geht, was ihm widerfahren ist und wie es wohl mit ihm weitergehen würde. Tychikus, der Gemeindepastor in Ephesus, ist ein Beispiel für die vielen treuen Mitarbeiter in der Anfangszeit der christlichen Gemeinde. Paulus vertraut Tychikus voll und ganz. Und die kleine Randnotiz, mein lieber Bruder, zeigt, wie liebevoll die Beziehung zwischen Paulus und anderen Mitarbeitern war. Die Nachricht von der Liebe Gottes zu seinen Menschen nahm Gestalt an in ihnen. Und das soll heute nicht anders sein. Paulus' Liebe zu seinen Mitchristen zeigt sich auch, indem er hier sagt, dass er eure Herzen tröste. Tychikus würde alle Befürchtungen der Epheser zerstreuen, die sie wohl wegen Paulus' Lage im Gefängnis hatten. Die Liebe zu den Mitchristen, die sich in den ersten christlichen Gemeinden zeigte, ist der Grundton in allen Briefen des Apostels. Paulus interessierte sich aufrichtig dafür, wie es seinen Mitchristen geht, und er wollte nicht, dass sie sich mehr Sorgen um ihn machten als nötig. Mit folgenden Segensworten verabschiedet sich Paulus von den Christen im Großraum Ephesus. Friede sei mit den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Ob dies die letzten Worte waren, die Paulus zu seinen Lebzeiten an die Christen im Großraum Ephesus schrieb, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Es könnte aber durchaus möglich sein, denn Paulus schrieb den Epheserbrief ja aus seiner Gefangenschaft. Das heißt, auch Paulus war als Christ dem geistlichen Kampf ausgesetzt. In seinem vermutlich letzten Brief schrieb Paulus an seinen geliebten jüngeren Mitarbeiter Timotheus, der für ihn wie ein Sohn war, »Denn ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen.« Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Paulus beschreibt hier, wie ein Mensch, der an Jesus glaubt, den Kampf des Glaubens besteht und welcher Lohn bei Gott auf ihn wartet. Wobei Lohn nicht das richtige Wort ist, denn was Gott für uns bereithält, muss weder verdient noch erarbeitet werden. Vielmehr beschenkt Gott seine Leute damit, so dass auf jeden Fall klar wird, dass es sich auch lohnt, an Jesus zu glauben. Denn Gott ist freigebig und beschenkt seine Menschen gerne. Paulus schließt seinen Brief an die Epheser mit einem zweifachen Segenszuspruch. Die meisten bedeutenden Begriffe der guten Nachricht von Jesus sind darin enthalten. Friede, Liebe, Glaube und Gnade. Friede war der übliche Gruß in der jüdischen Welt. Ein Sünder, also ein Mensch, der von Natur aus Gott nicht kennt, von Gott getrennt ist, und das gilt für alle Menschen, ein Sünder muss die Gnade Gottes kennenlernen, bevor er Gottes Frieden erfahren kann. Und das ist der Friede, der alles Verstehen weit übertrifft. Liebe in Vers 23 meint die Liebe zu anderen Christen. Sie ist eine Frucht des Heiligen Geistes. In Vers 24 spricht Paulus davon, dass ein Christ Jesus liebt. Und diese Liebe zu Jesus möge nie aufhören. Glaube meint Glaube an Jesus, aus dem heraus eine tätige Liebe erwächst. Und der Glaube und seine Auswirkungen kommen von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Gnade schließlich ist das Schlüsselwort des gesamten Epheserbriefes. Damit eröffnete Paulus sein Schreiben. Die Gnade Gottes bildete seinen wichtigsten Schwerpunkt. Und nun schließt dieses Wort auch den Brief ab. Und das passt alles gut zusammen, denn es ist Gottes Gnade, die uns errettet und mit Gott versöhnt. Und es ist die Gnade Gottes, die uns erhält und trägt. Die Gnade Gottes. Damit beginnt Paulus den Epheserbrief und damit schließt er ihn auch ab. Durch die Gnade Gottes werden wir mit Gott versöhnt, durch den Glauben an Jesus. Und Gottes Gnade ist es, durch die Gott uns erhält und trägt. Und wie sehr wünsche ich Ihnen, dass Sie auf Gottes Gnade vertrauen. Ab der nächsten Sendung beginnen wir mit dem Buch der Sprüche aus dem Alten Testament. Und auch dort gibt es viel Kostbares zu entdecken, was Gott uns mitteilt. Ich verabschiede mich für heute mit den letzten Worten aus dem Epheserbrief. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus.